Morgen, Thierry. Ich habe gerade unseren Podcast von gestern gehört und habe noch eine kleine Nachfrage. Du schlägst ja eine Umfrage vor und die Umfrage soll zeigen, wie Menschen Freiheit und Sicherheit gegeneinander abwägen, wenn sie beide Seiten ernst nehmen. Du sagst dann ganz kurz, man soll sich vorstellen, selber zu den falsch positiven, als gefährlich eingeschätzten Menschen zu gehören, die vorsorglich eingesperrt würden. Obwohl sie in Freiheit nicht rückfällig werden würden. Also, wenn ich dich richtig verstehe, wäre das Risiko, ein Opfer von einer nicht verhinderten Straftat zu werden, das ist dagegen abzuwägen, das Risiko, selbst unnötig der Freiheit beraubt zu werden. Also als gefährlich eingestuft werden, obwohl man nicht rückfällig würde. Die befragte Person müsse wie beide Seiten anschauen, bevor sie da ihre Einschätzung abgibt. Du nennst das Perspektive von der doppelten Betroffenheit in deinem Buch. Und die doppelte Betroffenheit soll verhindern, dass man die Freiheit von anderen Personen sehr leicht opfert, solange man sich selber nicht in die Opferrolle denkt. Bist du auch über diese Stelle leicht gestolpert und hast du allenfalls noch eine Ergänzung?
Merci vielmals für die Frage und es ist lustig, es ist mir im Fall genau gleich gegangen, als ich die Passage gelesen habe. Ich dachte, das ist, glaube ich, wirklich kurz zu kommen. Also der Hintergrund, wo das bei dieser Befragungsstudie hat, ist, dass wenn man einfach die Leute fragen, was denken ihr, ist für ein Risiko vertretbar, dann werden viele nicht ganz immun davor sein, ihre eigenen Interessen zu optimieren. Und weil die meisten Leute in der Gesellschaft jetzt nicht zu der Gruppe gehören, die schwere Straftaten begeht und somit bedroht ist durch strafrechtlichen Freiheitsentzug, werde ich sagen, ja, für mich ist ja Sicherheit vor Straftaten viel zu relevanter Gut. Und dann tue ich meine Gewichtung in die Richtung hin, optimieren. Und das ist insofern problematisch, weil das passiert natürlich auch der Stakeholder in der Strafjustiz, respektive im Justizvollzug. Auch die sind von diesen inneren Tendenzen nicht ganz befreit. Und jetzt ist ein interessanter Ansatz entstanden in Teilen eben von dieser Disziplin, die das untersucht, wo sie ja gesagt hat, es ist eigentlich viel schlauer, wenn man Personen danach fragen oder ihre Art befragen, dass sie nicht einseitig Interessen optimieren können. Warum? Das Recht tut ja vorsehen, dass wir einen gerechten Interessensausgleich anstreben, dass wir eben nicht Minderheiten quasi noch stärker belasten, als das ohnehin schon der Fall ist. Und gerade jetzt bei den Personen, die wir davon reden, ist das ja genau so ein Setting, wo eben die Gefahr besteht, dass man die Minderheit dann wirklich tut, eigentlich sozial ausschließen durch den strafrechtlichen Sanktionierungsrahmen. Und wenn man nicht den Personen danach fragen ihre Art, dass sie eben nur verlieren können, dann ist es wahrscheinlicher, dass sich die angegebenen Rückfallwahrscheinlichkeiten, die nachher sollten, hoch genug sind für eine rechtliche Intervention, dass sich die eher liberaler gestalten. Also, wenn ich zum Beispiel nicht weiss, auf welcher Seite wäre ich betroffen, dann würde ich viel eher mich so gegen die Mitte der Wahrscheinlichkeitsskala bewegen. Also eben am Beispiel von den Kindern, die wir gesagt haben, wenn jetzt eine Person gefragt wird, ja, das eine Kind ist die gefährdende Person, das andere ist die gefährdete Person, dann kann ich ja nur verlieren mit jeder Abwägung. Und weil ich weiss, es trifft so oder so eins von meinen Kindern, muss ich nachher ein bisschen zwischen Pest und Cholera entscheiden. Und das bedeutet relativ schnell mal, dass ich wahrscheinlich gewisse Gewichtungen verschiebe. Das Gleiche ist bei den Ansätzen, wo man es quasi noch direkter bei der Person selber, die man befragt, adressiert. Wenn man sich eben danach fragt, wie viele Tage würdest du in Freiheitsentzug gehen, damit dir die folgende drohende Straftat nicht passiert, also als Opfer nicht passiert. Und dann musst du in beide Rollen gehen, du musst dich hineinversetzen, was ist mir meine Freiheit wert in Haft, wie wirkt das auf mich, wenn ich nicht mehr selber kann bestimmen kann. Aber du musst dich eben auch in die andere Seite versetzen von den Opfer, was passiert mit mir, wenn ich die Straftat erfahre. Und wenn man das so macht, wenn man den Approach verfolgt, dann sieht man einfach, dass sich die recht erheblichen Rückfallwahrscheinlichkeiten eher ein bisschen gegen die Mitte bewegen. Und dann kann man eben auch sagen, warum darum, was die Vorschläge, die so klar unten oder oben rausschiessen, also so Stichwort 10% oder 80%+ Rückfallwahrscheinlichkeit, für mich nicht wirklich so überzeugend sein, weil das würde ja bedeuten, dass man in jeweils anderen extrem viel niederschwelliger einwilligt. Und das finde ich sehr unplausibel. Also ich kann das jetzt zumindest mal einfach für mich sagen, dass, wenn ich nicht wüsste, ob es mich als Opfer oder Täter bräuchte, dann würde ich wahrscheinlich nicht einen Wert wählen, der links oder rechts ganz auf der Skala ist, sondern ich würde versuchen, die Interessen einigermaßen auszugleichen, damit es eben nachher für mich auch eine Art wie ein Hedging gibt, egal in welcher Rolle ich betroffen bin, ich habe dann dort noch irgendwie das andere Gewicht mit in Rechnung gestellt. Und darum, glaube ich, ist der Ansatz so vielversprechend, wie das genau sich dann ummünzt, also welche Rückfallwahrscheinlichkeiten die Leute würden als legitim erachten, das wird man müssen untersuchen. Da ist schon noch viel empirische Unsicherheit drin. Dazu gibt es zurzeit noch keine Studie in der Schweiz. Aber es wäre nichtsdestotrotz ein spannender Ansatz, der eben auch ein bisschen aus dem herauslösen könnte, was Gerichte in der konkreten Fallpraxis nämlich vor sich sehen, dass sie einfach sagen, ja gut, ich kann ja jetzt den Wert ohne irgendwelche Guidelines nur aus mir heraus bestimmen und dann habe ich eben all die schwierigen Dynamiken drin, die ich gesagt habe, plus noch die wesentliche Reputationslast. Das ist so ein bisschen die Kernüberlegung. Aber genau, ich hoffe, mit dem wird es noch ein bisschen genauer beschrieben und die Leute können sich ein bisschen mehr darunter vorstellen, als mit den wenigen Worten, die wir am Schluss haben gesagt.
Merci Thierry, super spannend. Um es vielleicht schnell an 100 Personen konkretisieren. Angenommen 100 Personen haben genau das gleiche geschätzte Rückfallrisiko. Bei dieser Schwelle von 35%, die du annimmst, wären also von diesen 100 Personen mit dem gleichen Risiko würden 35 rückfällig werden. Gleichzeitig bedeutet das, dass 65 Personen nicht rückfällig werden. Und die Frage bei der doppelten Betroffenheit lautet dann eben nicht nur, wie verhindern wir die Taten von diesen 35, sondern richtig ergänzt lautet dann eben die zweite Frage, welche Freiheitsentziehung muten wir den anderen 65 zu, die nicht rückfällig werden würden? Oder wenn man dann das für sich denkt, was ist, wenn ich zu diesen Personen gehöre, die vorsorglich eingesperrt werden, also die 65, die man vorsorglich wegsperrt, obwohl sie später gar nicht rückfällig werden würden? Und so doppelt gefragt soll eben verhindern, dass man die Freiheit von anderen zu leichtfertig opfert, solange man sich selber nicht in die Opferrolle von dieser freiheitsentziehenden Massnahme denkt. Meine Vermutung ist, dass unser System heute die Schwelle zu tief ansetzt, also zu schnell, zu leichtfertig wegsperrt, weil man halt immer davon ausgeht, einem selber trifft es nicht. Und man tut gar nicht veranschlagen, was für einen höheren Prozentsatz man eigentlich wegsperrt, obwohl es nicht mehr rückfällig würde. Auf jeden Fall ist das eine sehr spannende Frage. Das war es auf dem Weg als Anwältin. Ich hoffe, die Folge hat dich zum Weiterdenken angeregt. Verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven helfen uns, gemeinsam besser zu werden. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung. Weitere Episoden und meine Bücher findest du auf meiner Homepage unter www.duribonin.ch. Danke fürs Zuhören und bis bald.